Willkommen zu Ganz Großes Kino, der Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. Und außerdem der Podcast mit den schlechtesten Alliterationen. Meine Güte, das sind echt zu viele F-Laute. Wer schreibt eigentlich unsere Texte? Ja, wer schreibt eigentlich unsere Texte? Dieses Rätsel wollen wir jetzt auflösen. Wir sind es selber. Und da wir das alles hier selber machen, kann sich natürlich auch mal der Fehlerteufel einschleichen. In der letzten Folge, Die Zukunft sieht nicht rosig aus, haben wir unter anderem über den Film Aliens gesprochen. Hinterher kamen dann tausende Zuschriften, eine Zuschrift kam mit dem Hinweis, das sind keine Space Marines. Ich hatte in der Folge die Marines aus Versehen als Space Marines bezeichnet. Das sind natürlich Colonial Marines. Das wollen wir hier nochmal richtigstellen. In dem Moment, als ich Space Marines sagte, dachte ich auch, das klingt irgendwie komisch. Aber im Eifer des Gefechts konnte ich das dann nicht mehr korrigieren. Aber kommen wir mal von Aliens weg. Der Arbeitstitel dieser Folge lautet Starke Frauen. Ha, da muss ich direkt an Ripley denken. Und schon sind wir wieder bei Aliens. Ein Teufelskreis. Sebastian, hilf mir. Woran denkst du bei dem Thema starke Frauen?
Bei starken Frauen denke ich vor allem erstmal an meine Mutter und meine beiden älteren Schwestern. Und ich bin unter Frauen aufgewachsen. Deswegen ist mir das Thema so wichtig und deswegen habe ich das auch reingebracht. Und starke Frauen, an welche Filme denke ich da zuerst? Das kann ich so genau nicht sagen, weil bei längerem drüber nachdenken war so die Frage, soll starke Frauen nur für Actionfilme gelten oder für alle möglichen Filme? Und klar glaube ich, dass wir heute eher einen Action- oder Abenteuerfilm-Schwerpunkt haben, aber es gibt ja sehr viele Filme mit und über Frauen, die in der Hauptrolle, wir reden ja hier vor allem jetzt erstmal über Hauptrollen, und das ist eine Veränderung, die wir beobachtet haben von Frauen als Beiwerk, als Nebenrolle, als Ausgleich zu einem starken Helden hin zu selber ein Held zu werden.
Ich finde das gerade sehr interessant. Einige unserer Zuschauer wissen das vielleicht. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Natürlich reden wir mal kurz darüber, was ist denn das Thema? Gibt es bestimmte Filme, an die man denkt, aber dann lassen wir das für eben halt so knapp 2 Wochen und jeder guckt sich ein paar Filme an, macht sich Gedanken und dann geht's los. Und dass du jetzt direkt gesagt hast, es wird heute wohl hauptsächlich um Action- und Abenteuerfilme gehen, finde ich interessant, denn ich habe da jetzt gar nicht so sehr in die Richtung gedacht. Natürlich kommt einem das in den Sinn, gerade wenn man halt gerne solche Filme guckt, aber wir werden vielleicht feststellen, dass nicht alle Filme heute in dem Bereich Action und Abenteuer platziert werden können.
Stimmt. Wir haben auch andere Beispiele oder ich habe hier auch einige Beispiele. Und da es mir gerade so schwerfällt, einen bestimmten Film zu nennen, nenne ich einfach mal den letzten Film, den ich gesehen habe, nämlich gestern, der irgendwie gut zu unserem Thema passt. Und zwar die Verfilmung aus dem Jahr 2000, Drei Engel für Charlie. Drei Engel für Charlie ist ja bekannt, ist eine Abenteuer-Fernsehserie gewesen aus den späten 70ern und Anfang der 80er Jahre. Und drei Frauen werden irgendwie privat von einem anonymen Millionär beauftragt, bestimmte Abenteuer durchzuführen, Aufträge zu erledigen, und diese drei Frauen in also eine Art von Multi-Role-Geheimagenten-Talenten mit viel Verkleidung und so etwas spielen da die Hauptrolle. Das ist eine klassische Fernsehserie, die sich eigentlich einreiht neben diesen männlichen Serien der Zeit, Knight Rider, Airwolf, A-Team, aber da sind es eben drei starke Frauen, die Thema dieser Serie sind. Ich würde auch sagen, das ist eine der ersten Serien gewesen, zumindest in meiner Wahrnehmung, in der es Frauen gibt, die eine starke Hauptrolle übernommen haben. Die andere Serie, die mir da einfällt, ist Eine Agentin mit Herz. Ähnliche Fernsehserie, dort im Doppelpack mit einem Mann, aber eben eigentlich die Hauptrolle, so heißt ja auch die Serie, Eine Agentin mit Herz. Und diese Neuverfilmung aus dem Jahr 2000 Übrigens muss ich hier mal sagen, ich habe die bei Amazon Prime gesehen und eigentlich wollte ich die neue Neuverfilmung aus dem Jahr 2019 sehen, denn der Thumbnail war von dem Film aus 2019, aber als ich ihn gestartet habe, war es die 2000er-Version. Ziemliches Armutszeugnis für Amazon Prime hier, nicht das richtige Thumbnail für den Film zu verwenden, selbst wenn sie den gleichen Titel haben. Also das fand ich schon armselig. Jedenfalls habe ich den Film gesehen. Den und auch seine Fortsetzung Drei Engel für Charlie, volle Power haben mir damals zur Jahrtausendwende als Actionfilme gut gefallen mit, ja, attraktiven Frauen, die meistens Herr der Lage sind und gerade auch so einen starken Teamwork-Fokus haben. Heute, als ich das jetzt gestern nochmal gesehen habe, kam es mir doch streckenweise sehr albern vor, abgesehen von dem Klamottenstil der 2000er, der wirklich fragwürdig ist. Musste ich mich die ganze Zeit fragen, ist das etwas, was man gut finden kann oder ist es eigentlich zu sexistisch? Oder ist es schon wieder eine Parodie des Sexismus und deswegen schon wieder positiv? Also, es hatte mir so ein bisschen das Filmgucken verleidet, weil ich gar nicht wusste in dem Moment für mich selbst, kann ich das so, wie es ist, genießen oder muss ich das irgendwie gut oder schlecht finden? Vielleicht ein, ich will nicht sagen Geburtsproblem, ein Grundproblem von Filmen, die andere mit anderen Rollenmodellen spielen, die denn vielleicht aus einem Zeitgeist herausgeboren werden. Denn wenn ich das jetzt mal wieder und auch hier, falls ich jemand auf die Füße trete, bitte ich vielmals um Entschuldigung, das ist einfach meine Wahrnehmung. In den 2000ern hatte ich das Gefühl, dass, oder sagen wir mal Mitte der 90er bis hinein in die 2000er, hatte ich das Gefühl, dass in unseren Medien es einen starken Wandel hingibt zu weiblichen Hauptdarstellern. Nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch bei Büchern und in den 2000ern vor allem auch in der Musik. Girlbands waren stark. Es gab diese Girlbands, ich denke da an diesen amerikanischen Pseudo-Punk-Pop. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Gibt es dafür einen Begriff, Lutz?
Kannst du mir eine Band nennen? Ich weiß jetzt nicht genau, was du.
Ja, es gab einfach in den 2000ern reine Frauenbands, die so ein bisschen rotzfreche Musik gemacht haben und ja, durchaus dem Pop zuzuordnen, aber eher klassisches Ensemble, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang. Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Jedenfalls war das so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt entsteht etwas, starke Frauen sind auf dem Vormarsch und lassen sich eben nicht mehr in ihr klassisches Rollenbild zwängen und das Ganze kommt auch in Film und Fernsehen an. Jetzt rückblickend, das ist 20 Jahre her, hat es aber manchmal schon was Fremdschämhaftes, weil es vielleicht zu überzogen war oder ich weiß es nicht. Oder man ist heute noch viel sensibler, weil es heute eben nicht mehr nur um die Frage geht, Mann oder Frau, sondern geschlechtliche Identität generell ein großes Thema ist und auch deren Repräsentation in Film und Fernsehen. Und in den 2000ern ging es nur um das binäre Geschlecht.
Ich habe mich da auch gerade gefragt, ne, wenn wir diesen Begriff benutzen, starke Frauen, ist ja die Frage auch immer, was ist denn eigentlich stark? Vielleicht hat man bei dieser Phase, von der du gerade gesprochen hast, dieses zeitliche Mitte, Ende 90er bis in die 2000er, kann es sein, und das ist jetzt eine Frage an dich, weil ich jetzt auch gerade keine Band irgendwie im Kopf habe. Kann es sein, dass hier vielleicht einfach nur ein Muster übernommen wurde, was sonst eben von Männern geprägt wurde und jetzt haben wir dasselbe Prinzip, aber es machen eben die Frauen? Und das kann natürlich in der Phase zu dieser Zeit sehr erfolgreich sein, aber jetzt rückblickend fällt einem das vielleicht mehr auf.
Vielleicht. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, über das ich heute noch sprechen wollte. Also die Definition oder der Versuch einer Definition zum Thema Stärke. Ich glaube, wenn wir über männliche Stärke und weibliche Stärke reden, dann reden wir nicht über dieselbe Art von Stärke. Bei männlicher Stärke denkt man, glaube ich, vor allem an zwei Aspekte. Wenn es Einheiten wären, könnte man sie ineinander umrechnen. Das ist Kraft und das ist Macht. Vielleicht sogar noch der Begriff Gewalt. Wenn ich an weibliche Stärke denke, die mit dem Geschlecht assoziiert ist, dann denke ich aber an andere Begriffe. Da denke ich an Ausdauer, an Leidensfähigkeit und an den Willen oder an Willenskraft. daran sieht man schon, zumindest bei mir, in meinem Rollenverständnis, werden diese Begriffe der Stärke schon anders besetzt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich eine Frau nehme und assoziiere sie mit männlichen Stärke, Kraft, Macht, Gewalt. Nehmen wir Luc Besson-Filme mit Frauen, die quasi die klassische Geheimagenten, Haut drauf, Einzelgänger, ohne Humor, Rolle nehmen. Wenn wir an so etwas denken, dann finde ich, dann klemmt da manchmal die Säge. Das passt nicht so gut zusammen. Damit will ich nicht sagen, dass Frauen keine Gewalt ausüben können, keine Kraft haben oder nicht gewalttätig sein können. Das will ich damit nicht sagen. Ist Quatsch, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen es ja in anderen Filmen, gerne auch in historischen Filmen, wo eine Frau auch historisch Macht ausgeübt hat. Elisabeth die Erste zum Beispiel. Gibt es viele Filme drüber, Johanna von Orléans, oder gibt genug historische Beispiele, oder Forscherinnen wie Marie Curie, oder gibt es alles Mögliche. Aber wenn wir schon eine Idee von einem Genre hatten, und da nehme ich jetzt einfach mal den Geheimagenten, und dann setzen wir da eine Frau rein und lassen aber alles andere gleich, ohne eine Anpassung daran, dass mit ihr etwas anders ist, irgendwie ihre Weiblichkeit Rechnung zu tragen, dann passt das irgendwie für mich nicht. Dann will ich irgendwas extra haben, weil es für mich nicht austauschbar ist. Ich denke, wenn ich über das Geschlechterverhältnis nachdenke, dann denke ich, sie sind beiderseitig zu allem befähigt, aber deswegen nicht pauschal austauschbar.
Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass diese Aufteilung hat sich ja über Ewigkeiten hin entwickelt.
Ein gutes Beispiel für das eben Gesagte könnte Tomb Raider sein. Tomb Raider sowohl als Computerspiel als auch als Verfilmung. Wir haben das klassische Tomb Raider als ein Schatzsucher-Abenteuerspiel. Die Hauptfigur ist weiblich. Man sieht sie durch die Third-Person-Perspektive meistens von hinten. Schaut man sich das ursprüngliche Spiel an, wäre hier die Geschlechterrolle völlig austauschbar. Es gibt nichts an dem Spiel, warum Tomb Raider gerade eine Frau sein müsste. Und es gab damals durchaus die Vorwürfe, dass man nur versucht hat, nach dem Thema Sex Sells ein paar Brüste unterzubringen, damit der jugendliche Spieler was zum Draufglotzen hat. Und ähnlich, würde ich sagen, war auch die erste Verfilmung mit Angelina Jolie vom Feeling her. Da war auch eine übermächtige Frau, die immer Herr der Lage war und alles machen konnte und stark an das erste Spiel angelehnt war. Dann gab es aber sowohl als Computerspiel als auch in der Verfilmung zwei sehr eng beieinander liegende Neufassungen. Drei neue Computerspiele gab es in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, und eben einen neuen Film mit, ich habe leider den Namen der Hauptdarstellerin vergessen, und die haben das erste Mal angefangen, sowohl im Computerspiel als auch im Film, der Weiblichkeit von Lara Croft mehr Rechnung zu tragen. Eine junge Frau, die erstmal noch gar nicht alles kann, noch nicht dieser übermächtige Charakter ist, sondern alles Mögliche erst lernen muss, ständig scheitert, sich häufig verletzt, Wunden davon trägt und eher durch ihren Durchhaltewillen und durch ihre mentale Stärke und Überzeugung triumphiert, als über ihre körperliche Überlegenheit. Und das passiert sowohl in den Computerspielen als auch in der Neuverfilmung der letzten von vor 5 Jahren, die, finde ich, dem Thema viel gerechter werden als die ursprüngliche Interpretation.
Ich musste dabei jetzt komme ich nochmal zurück zu den Alien-Filmen, wenn man sich den ersten Teil ansieht und nichts von den anderen Teilen weiß, wenn man den nur als eigenständigen Film sieht, ist ganz interessant, dass Ripley im Grunde nicht die Hauptfigur ist. Jedenfalls wissen wir das noch nicht über lange Strecken des Films. Die Charaktere, die da auftauchen, die sind alle relativ gleichberechtigt, haben gleich viel Zeit vor der Kamera. Erst am Ende wissen wir, Ripley überlebt. Dann kommt der zweite Teil. Da gehen wir schon mit einer gewissen anderen Einstellung ran. Wir wissen, Ripley ist die Hauptfigur. Trotzdem ist der Film unheimlich gut und unheimlich spannend, weil alle anderen Charaktere drumherum interessant sind und wir mit denen mitfiebern können. Man kann im zweiten Teil dann vielleicht schon vermuten, dass Ripley das wohl überleben wird, weil sie die Hauptfigur ist. Im ersten Teil und über weite Strecken, ich würde sagen so 2/3 des zweiten Teils, ist Ripley eine relativ normale Figur, ein relativ normaler Charakter, der keine besonderen Stärken hat, die sie irgendwie hervorhebt von den anderen. Es gibt dann, wie gesagt, so ungefähr nach 2/3 des Films, diese Szene, da gibt es ja das kleine Mädchen, das gerettet wird in dieser Kolonie und die wird dann von einem Alien verschleppt. Und sie wissen, die lebt noch, sie haben eine Chance, die noch zu retten, aber Zeit ist knapp. Und dann macht sich Ripley auf den Weg in das Alien-Nest und will die retten und vorher holt sie sich aber in der Waffenkammer verschiedene Waffen. Und da musste ich an eben so typische Actionfilme der 80er denken. Das hätte auch total gepasst, wenn Arnold so eine Szene hätte oder Sylvester Stallone. Die rüsten sich aus und dann geht es in den Kampf. Trotzdem, obwohl mir das in dem Moment bewusst war, hat es total gut funktioniert, weil man sich vorher die Zeit genommen hat, den Charakter richtig auszuleuchten, als vollständigen Charakter eben zu zeigen. Das ist nicht nur die Heldin, die eben alles kann, sondern sie hat einige Sachen durchgemacht und sie ist sozusagen natürlich, organisch an diesen Punkt gelangt. Vielleicht kann man das mit der Entwicklung der Tomb Raider-Reihe so ein bisschen vergleichen.
Wir kennen ja durchaus weibliche Rollen. Also weibliche Rollen gab es ja schon immer in Film und Fernsehen. Es geht gar nicht ohne, aber in Abenteuerfilmen gerne als Frau, die gerettet werden muss, hilflos und kreischend. Ich denke da vor allem an den Film Indiana Jones und der Tempel des Todes. Für mich ein Paradebeispiel, weil dort sie sich immer nur vor allem ekelt und kreischt und hilflos ist. Und ja, ein Rollenbild, das, gut, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das war damals einfach so, Mitte der 80er.
Ich habe das damals auch natürlich nicht so wahrgenommen, als ich die Filme gesehen habe. Als ich jugendlich, also so, weiß ich nicht, 16, 17 war, habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich weiß aber noch, wie ich damals mit meiner damaligen Freundin die 3 Filme gesehen habe. Damals gab es nur 3. Und der haben die Filme auch gut gefallen, bis auf Teil 2. Den fand sie schrecklich.
Vielleicht lag es an dieser Identifikationsfigur, denn wenn wir Filme gucken, dann geht es auch immer so ein bisschen um Role Models und so etwas.
Ich kann die Unklarheit auflösen, also es lag auf jeden Fall daran. Das hat sie auch so gesagt, dass sie die Darstellung von dieser Frau schlimm fand.
Und das ist nicht das einzige Beispiel, das man aus gerade dieser Ära heranziehen könnte. Kann man sich ja fragen, jetzt wo wir dem Ganzen liberaler gegenüberstehen und bereit sind, das auch auszutauschen, umzudrehen, gibt es denn Filme, die das genau andersrum machen? Und nach kurzem Grübeln ist mir auch ein Film eingefallen mit einer weiblichen Hauptrolle und einer schwachen männlichen Nebenrolle. Und zwar die Ghostbusters-Neuverfilmung aus dem Jahre 2016. Der Ghostbusters-Film, in dem alle Ghostbusters Frauen sind. Und dort gibt es, wir wissen ja, in Ghostbusters gibt es die Sekretärin Janine. Und hier ist in dem Film, sind jetzt alle Geschlechter umgedreht. Da gibt es einen Assistenten anderen Namens, ein Mann, der aber gespielt wird von Chris Hemsworth. Jedem bekannt als Darsteller von Marvels Thor. Also ein riesiger Kerl, der aber daherkommt wie so ein, ich will nicht sagen Nerd, eher wie so ein Hipster, der ja völlig verstrahlt ist und nicht so richtig zurechnungsfähig, also stark überzeichnet die Rolle. Ich musste ihn zweimal gucken, um ihn gar nicht so schlecht zu finden. Beim ersten Mal fand ich ihn eher seltsam, beim zweiten Mal ging es schon. Da bin ich total drüber gestolpert und vielleicht ist es das, dass sich mal ein Mann so fühlt wie eine Frau, wenn sie Indiana Jones und der Tempel des Todes gucken muss. Dass ich einen Film gucke und mich dort mit einer Rolle möglicherweise identifiziere, die völlig unidentifizierbar ist. Man kann sich mit der nicht identifizieren. Das ist eigentlich nur zum Weggucken, zum Abschrecken.
Mir ging es ähnlich. Ich habe den Film allerdings nur einmal gesehen und fand ihn auch nicht besonders gut. Das lag vielleicht auch genau daran. Jetzt so rückblickend habe ich mich gefragt, wurde Janine damals in den Ghostbusters-Filmen auch so dargestellt? Ich habe sie nämlich nicht so in Erinnerung.
Sie war smarter.
Ich weiß, sie war, ich glaube, im ersten Film stand sie auf den Egon und dann hat sie ja aber den Rick Moranis-Charakter kennengelernt und sich in den verliebt. Sie war die Sekretärin, sie hat auch mal Widerworte gegeben, aber so wirklich dümmlich habe ich sie nicht in Erinnerung.
Nee, das haben sie da neu reingedichtet. Also Janine, würde ich sagen, war die Rolle früher wie eine garstige alte Sekretärin, nur als junge Sekretärin.
Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es jetzt vielleicht nicht dann in den ersten Ghostbusters-Filmen, aber in vielen anderen Filmen solche Rollen gibt.
Genau, es gibt sie einfach. Das macht schon was mit einem und deswegen ist das vielleicht auch nicht egal, zumindest nicht, wenn man sagt, man nimmt das gesamte Publikum ernst und nicht nur die Männer, die ins Kino gehen. Wenn man das gesamte Publikum ernst nehmen will, muss man auch über alle diese Rollen nachdenken und wie man sie ausgestaltet. Und natürlich darf eine Komödie sich über jeden lustig machen, aber verlassen wir den Bereich und es betrifft immer ein bestimmtes Geschlecht, dann wird damit ein Rollenbild vermittelt und Rollenbilder generieren sich nun mal auch durch Film und Fernsehen. Da können wir drüber denken, was wir wollen, aber die Medien prägen unsere Rollen, unser Rollenbild genauso wie unsere Familie das tut.
Lass uns mal zu einem Film kommen, wo es auch interessante männliche Rollen gibt, aber auch zwei starke Frauenrollen. Auf jeden Fall zwei interessante Frauenrollen. Ob man die direkt als stark bezeichnen kann, werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar den Film Thelma & Louise. Den habe ich mir in der Vorbereitung einmal angesehen. Den hatte ich bisher noch nie gesehen. War auch überrascht, dass der auch von Ridley Scott war. Über Ridley Scott haben wir jetzt auch schon öfter mal geredet. Also er hat da die Regie geführt. Das Drehbuch ist, für das es übrigens einen Oscar gab, ist von einer Frau verfasst worden. In dem Film Thelma & Louise geht es eben um diese beiden Charaktere. Zwei normale Frauen, die eine arbeitet in einem Diner, in einem Restaurant und die andere ist Hausfrau. Die wollen ein Wochenende zusammen verbringen, mal rauskommen. Und dann passiert auf dem Weg zu dem Ferienhaus, ich glaube, die sind auf dem Weg zum Ferienhaus, passiert da etwas Schlimmes. Die eine, die Thelma, wird auf einem Parkplatz fast vergewaltigt und die Louise kommt dazu und erschießt den Mann, der sie da angegriffen hat.
Den Peiniger.
Den Peiniger, genau. Und seitdem sind sie auf der Flucht. Und neben diesen beiden Hauptcharakteren gibt es halt eine Reihe von männlichen Charakteren, die im Grunde alle nicht besonders gut dargestellt werden. Nur manche etwas weniger schlimm als die anderen. Du hast den Film auch gesehen, habe ich richtig in Erinnerung?
Wo ich mich gerade an das Ende nicht mehr erinnere.
Was?
Vielleicht habe ich ihn auch nur drei Viertel gesehen.
Das Ende ist das Einzige, an das ich mich erinnert habe, obwohl ich ihn nicht gesehen habe.
Achso, okay.
Der Film ist von 91, ich spoilere das jetzt einfach mal. Am Ende werden die beiden von der Polizei eingekreist, die sind da am Grand Canyon. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten, entweder ergeben sie sich oder sie kämpfen gegen die Polizei, beziehungsweise dritte Möglichkeit, ja, sie wollen eben nicht gefasst werden und fahren deswegen mit dem Auto über den Grand Canyon. Man sieht, dass das Auto in den Grand Canyon stürzt und dann gibt es ein Freeze Frame, ein Standbild von dem Auto, wie es in der Luft ist, wie es abstürzt und so endet der Film. Die begehen also beide Selbstmord.
Man muss ja sagen, in dem Film sind sie auch einer sehr feindseligen Umgebung ausgesetzt, einer hostile environment. Da fragt man sich schon, kann man überhaupt in die Normalität zurückkommen oder nicht?
Also das Tolle an dem Film ist, dass die beiden eine Entwicklung durchmachen von diesem eher unspektakulären Hausfrau und Kellnerin. Wenn sie dann auf der Flucht sind, müssen sie eben bestimmte Sachen machen. Oder fangen wir mal eher so an, warum flüchten sie überhaupt? Weil beide, vor allem die Susan Sarandon, das Gefühl hat, dass sie keine Chance haben, aus dieser Situation irgendwie wieder rauszukommen. Man wird ihr nicht glauben, dass die Thelma von dem anderen Mann angegriffen wurde, weil aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat sie vorher mit dem in dieser Bar getanzt. Das wurde von allen gesehen, wie die da getanzt haben. Sie hat selbst, die Louise hat selbst eine Erfahrung gemacht in Texas. Man weiß lange Zeit nicht, was da passiert ist, aber es kommt im Laufe des Films immer mehr durch, dass sie vermutlich auch vergewaltigt wurde und dass man ihr wahrscheinlich damals auch nicht geglaubt hat. Das ist ja eine Situation, die vermutlich viel mehr Frauen kennen, dass Männer sich so verhalten, sich so etwas rausnehmen und dann die Schuld auf die Frau geschoben wird. Die hat es ja provoziert, die wollte es ja. Und dass der Film, der steigert sich dann da rein, dass, reinsteigern ist hier das falsche Wort, also der Film verläuft so, dass diesen beiden immer mehr Möglichkeiten genommen werden, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Irgendwann bekommt die Polizei oder irgendwann weiß die Polizei, dass die beiden schuld sind an dem Tod von diesem Peiniger. Sie telefonieren dann mehrfach mit dem ermittelnden Detective, toll gespielt von Harvey Keitel übrigens. Und mit jedem Telefonat wird deutlicher, dass die Situation aussichtsloser wird. Und alle männlichen Rollen in dem Film sind nicht besonders positiv dargestellt. In dieser Bar, wo sie ihren fast Vergewaltiger trifft, sind natürlich noch ganz viele andere Männer. Und wenn man mal darauf achtet, in dem Moment, wo die beiden in diese Bar gehen, sind alle Blicke von den Männern auf die gerichtet. Keiner von den anderen macht irgendetwas, aber trotzdem, man sieht, die sind das Objekt. Da ist die ganze Aufmerksamkeit drauf. Dann haben wir natürlich noch den Mann von Thelma, der sie nicht besonders gut behandelt. Sehr unsympathischer Kerl. Dann haben wir den Freund von Louise, gespielt von Michael Madsen, der ihr bei der Flucht etwas hilft. Wir merken aber auch, der hat auch eine Neigung dazu, die Kontrolle zu verlieren. Er versucht, sie bei sich zu halten. Da gibt es diese eine Szene, wo er ihr, die treffen sich in einem Motel und dann will er ihr einen Ring geben, möchte also, dass sie ihn heiratet. Was man unter normalen Umständen ja ganz schön finden kann. Okay, er liebt sie, er will mit ihr zusammen sein. Hier hat das Ganze aber so einen negativen Beigeschmack, dass er merkt, sie ist auf der Flucht, er weiß nicht wohin, aber er wird sie verlieren. Und dann ist seine letzte Möglichkeit, sie doch noch zu behalten, sie zu heiraten. Er will die Kontrolle nicht verlieren und es ist eine ganz komische Szene. Und dann haben wir natürlich noch, wir müssen ihn auch erwähnen, Brad Pitt, der den Charakter JD spielt. Der fährt per Anhalter durchs Land, man weiß nicht genau, was er macht, wohin er unterwegs ist. Aber der hat dann einen ganz guten Draht zu der Thelma und in dem einen Motel haben die Sex. Und am nächsten Morgen lässt sie ihn in dem Motelzimmer zurück, weil er dann noch duscht und sie geht schon mal frühstücken. Und wenn sie wiederkommen, ist das ganze Geld weg, das ganze Ersparte von Louise. Er ist damit abgehauen. Habe ich einen vergessen? Ach so, Harvey Keitel. Vielleicht noch die positivste Figur unter den Männern. Man hat das Gefühl, er möchte den beiden auch wirklich helfen. Ganz zum Schluss, wenn die über den Grand Canyon in die Schlucht stürzen, rennt er dem Auto auch hinterher und winkt, also will denen sagen, mach das nicht. Während die ganzen anderen Polizisten drumherum sind und alle ihr Sturmgewehr im Anschlag halten. Man merkt aber, er ist hilflos in dieser Situation. Teilweise ist er auch ähnlich wie alle anderen Männer, wenn die sexistische Witze machen. Aber er will denen auch helfen, aber er schafft es nicht. Alles, was er versucht, ist zum Scheitern verurteilt. Ja, und in dieser Umgebung hat man eben diese beiden weiblichen Charaktere, die relativ normal sind, Hausfrau, Kellnerin, und die sich aber immer weiter dahin entwickeln, dass sie ihr Schicksal doch selbst in die Hand nehmen, auch wenn ihre Möglichkeiten immer geringer werden. Es wäre ja schon möglich, zum Schluss sich zu ergeben, sich dem System zu ergeben und zu sagen, okay, dann macht eben mit uns, was ihr so macht. Wir werden verhaftet, kommen vor Gericht und dann hoffen wir auf die Milde des Richters. Aber am Ende wissen beide, dass es keine Möglichkeit mehr. Das wäre ein Zurückgehen in ihr altes Leben und sie wollen das nicht mehr. Sie wollen über ihr Leben selbst bestimmen und wenn das bedeutet, sie bestimmen, wie es zu Ende geht, dann ist das so. Es ist ein wirklich guter Film mit tollen, interessanten Charakteren, die eine interessante Entwicklung durchmachen.
In einer feindseligen Umgebung wird man radikalisiert und will dann nicht mehr von der Gnade einiger Männer abhängig sein.
Übrigens ganz interessant, beide wurden, Gina Davis und Susan Sarandon, wurden in dem Jahr 91 als beste Hauptdarstellerinnen nominiert, haben den Oscar aber nicht gewonnen. Den Oscar hat eine andere starke Frau gewonnen, nämlich Jodie Foster für Das Schweigen der Lämmer.
Das ist ein gutes Beispiel für einen guten Film über eine starke Frau, wenn ich das mal so sagen darf. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also es gibt auch schon in den 90ern gute Filme zu starken Frauen, so ist es nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir auf einer Zeitachse gesehen eine Veränderung des Kinos sehen und auch eine Veränderung, ich würde sagen, von wo das Kino inspiriert wird. Ich will auf was Bestimmtes hinaus, nämlich Serien wie Game of Thrones oder die Tribute von Panem oder die vielen, 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 vielen anderen Fantasy-Serien, die ausschließlich weibliche Hauptdarsteller haben. Meine Freundin liest viele dieser Fantasy-Bücher oder Reihen und die sind eigentlich alle nach einem ähnlichen Strickmuster. Eine junge Frau erfährt plötzlich, dass sie dann doch irgendwie durch besondere Fähigkeiten auserwählt ist und muss nachher die Fantasy-Welt retten. Trifft dabei diverse Gefährten. Früher wäre das ein Mann gewesen, heute eine Frau. Da habe ich mich gefragt, ob sich das Publikum ändert. Und zwar auch in seiner Zusammensetzung. Ich glaube, mal gehört zu haben, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, mal gehört zu haben, dass es einen wesentlichen Shift gab in der Gesamtheit der Bücher, die gelesen werden, dass die Käuferschaft einen Schwerpunkt bei Frauen hat. Das jetzt irgendwie rüberschwappt in das Thema Film und Fernsehen. Und ich glaube, es ist geschwappt zuerst in die Serien und hat dort einen Schwerpunkt gesetzt. Und vielleicht ist es mittlerweile sogar bei Filmen der Fall, dass, gäbe es statistische Auswertungen dazu, vielleicht mehr Frauen als Männer gucken. Sollte man mal recherchieren, nehme ich mir als Hausaufgabe mal mit. Es ist immer schwierig, mit solchen halbseidenen Fakten um die Ecke zu kommen. Aber bei den Büchern bin ich mir einigermaßen sicher. Und bei Serien kann ich mir das auch gut vorstellen. Und so verwundert es dann nicht, dass so etwas, weil es erfolgreich war, auch verfilmt wird. Tribute von Panem war vorher eine Buchreihe. Game of Thrones war bekanntermaßen eine Buchreihe, eine nicht zu Ende geschriebene Buchreihe. Es gibt einige andere Beispiele aus dem Bereich.
Wir kommen einfach von diesem ganzen Action-Abenteuer-Fantasy-Science-Fiction nicht los, habe ich das Gefühl.
könnte man so sagen. Vielleicht, weil früher Frauen mit anderen Genres identifiziert waren und wir uns jetzt nicht so sehr aus dem Bereich etwas rausgreifen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es schon starke Frauen in romantischen Filmen oder in Dramen oder in Komödien gegeben hat. Aber die anderen beiden, Action und Abenteuer und vielleicht auch Survival, wenn ich das noch mit reinnehmen will, waren eine Männerdomäne, muss man einfach so sagen. Und das ändert sich jetzt und ich finde, zu Recht. Und am ehesten, muss ich aber sagen, finde ich, passt Survival eigentlich dazu. Und das bringt mich zu den Stärkebegriffen, die ich mit Frauen assoziiere. Finde ich so etwas wie ein Überlebensinstinkt gut mit einer Frau assoziiert. Denn es gibt ja einige Filme auch, die so aus der Kategorie kommen, Opfer wird zum Täter. Also Frau wird nicht nur missbraucht, sondern vielleicht auch geschlagen, Massenvergewaltigung oder ähnliches und rächt sich dann an ihren Peinigern. Aus dieser Kategorie gibt es ja einige Filme. Den letzten, den ich zu dem Thema gesehen habe, war mit Megan Fox. Der Film hieß Till Death von 2021, bis dass der Tod uns scheidet, wo eine schwere Beziehung es gab. Die Frau wurde mal von einem Täter missbraucht, vergewaltigt, überfallen, der dann aber verurteilt wurde und sie lebt in einer Beziehung mit ihrem Anwalt, glaube ich, der sie damals verteidigt hat. Beziehung war aber schwierig und jetzt sind sie noch einmal auf ihrem Landhaus und der Mann will sie irgendwie überraschen und es wirkt so, als ob er die Beziehung retten will. Am nächsten Morgen wacht sie auf neben ihm im Bett und stellt fest, dass er tot ist und an sie gekettet. Man erfährt später im Film, dass er quasi sich an ihr rächt. Er hat diverse andere Probleme, aber sich auch an ihr rächen will oder ihr Leid zufügen will, indem er ihr seinen eigenen Mord anhängt, respektive sie dadurch in dem Haus festhält, weil sie ja diesen schweren männlichen Körper an sich gekettet hat, weil er nämlich diesen Täter, der sie schon mal missbraucht und vergewaltigt hat, der ist mittlerweile aus dem Gefängnis raus und den hat er vorher noch darüber informiert, dass er sie dort finden wird. Und sie muss dann überleben. Draußen ist es kalt, gefrierende Temperaturen und ist nur dieses Haus. Und ja, sie ist daran festgekettet und muss irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Und da, also über den Film mag man jetzt denken, was man will, aber ich finde, das sind so Themen, die sich gut mit weiblicher Stärke assoziieren lassen, wo es um Durchhaltewillen geht, um Leidensfähigkeit, um den Willen zu überleben, ohne das Thema auf körperliche Überlegenheit zu legen, was naturgemäß einfach so nicht funktioniert, zumindest nicht statistisch gesehen.
Wo du jetzt von Survival-Filmen gesprochen hast, musste ich direkt an Gravity denken. Diesen Science-Fiction-Film mit Sandra Bullock, wo sie alleine im All, also nicht im All, in der Umlaufbahn der Erde an einer Raumstation gefangen ist und irgendwie wieder zurückkommen muss zur Erde. Da hat George Clooney einen kurzen Auftritt, aber wer den Film gesehen hat, weiß, das dauert nicht lang. Ansonsten geht es wirklich nur um diese Astronautin und sie muss es irgendwie schaffen, wieder auf der Erde zu landen. Also ein toller Film, ich will da nicht zu viel verraten, der ist zwar von 2013, aber also schon ein bisschen her, aber guckt euch den ruhig mal an, der ist richtig gut. Das passt auch ganz gut zu, in der Vorbereitung bin ich auf etwas gestoßen, und zwar den sogenannten Bechdel-Test. Hast du schon mal davon gehört?
Nee, gar nicht.
Okay, also der Test, der ist 85 von der amerikanischen Cartoonzeichnerin und Autorin Alison Bechdel erfunden worden. Das ist kein wissenschaftlicher Test, das ist mehr eine interessante Überlegung, die man sich mal stellen könnte. Wenn man einen Film oder ein Buch, ich glaube, da zieht sich ja hauptsächlich auf Filme, aber überhaupt Medien, wenn man sich das anguckt, inwieweit sind da Frauen repräsentiert und inwieweit wird eine Frauenrolle auch, ist mehr als einfach nur Beiwerk für die Männer. Und zwar soll man sich, wenn man sich so einen Film anguckt, drei Fragen stellen. Zum einen, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Die zweite Frage ist, sprechen diese beiden Frauen miteinander? Und als drittes, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Also lass das mal kurz auf dich einwirken. Wenn man diesen Test auf Gravity anwendet, dann besteht der Film den Test nicht. Denn es gibt eigentlich nur Sandra Bullock. Eventuell gibt es noch eine zweite Astronautin ganz am Anfang, aber die stirbt dann sofort. Nur Sandra Bullock. Würde man den Film abtun als nicht besonders gut, was die Darstellung von Frauen angeht, aber ist er natürlich nicht. Der ist wirklich toll und es wird sich eben auf diese Astronautin, die wird da dargestellt. Es muss nicht unbedingt eine Astronautin sein in dem Moment. Vielleicht ist das auch noch ein guter Punkt für die Darstellung von guten Charakteren allgemein. Hat man hier eine Rolle, die wirklich nur von einer Frau oder nur von einem Mann gespielt werden kann? Jetzt kommt mir schon der nächste Gedanke. Du kennst ja Star Trek und bist ja sicherlich mit der Rolle der Uhura vertraut aus der ersten Serie.
Ja.
Es wird immer wieder erzählt, ich habe da ein Interview auch mit ihr gesehen, mit der Darstellerin von Uhura. Deswegen nehme ich an, dass das wirklich so war.
Nichelle Nichols.
Ja, genau. Sie hatte eben diese Rolle da als Kommunikationsoffizierin, nenne ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, so wird sie bezeichnet, sie ist für die Kommunikation da zuständig. Nach einer gewissen Zeit, vermutlich nach der ersten Staffel, wollte sie eigentlich aus der Serie aussteigen. Sie wollte was anderes machen, hatte da kein Interesse mehr daran, die Rolle weiterzuführen. Und dann war sie auf irgendeiner Party, auf einer Gala, wo sie Martin Luther King getroffen hat. Und der hat mit ihr geredet und hat sie davon überzeugt, weiterzumachen. Die Rolle nicht aufzugeben. Und warum hat er das oder wie hat er das geschafft? Er hat ihr gesagt, diese Rolle ist unheimlich wichtig, weil sie von einer schwarzen Frau gespielt wird, es aber nicht unbedingt eine schwarze Frau sein muss, die diese Rolle spielt. Das heißt, bisher waren so gut wie alle Rollen so auf eine bestimmte Hautfarbe zugeschnitten. Das ist halt eben hier in diesem Film, das ist der Schwarze, das ist die Schwarze, die das spielt. Und es werden immer gewisse Stereotype damit vermittelt. Und hier haben wir jetzt mal eine Rolle, die gleichberechtigt ist unter der Crew, wo die Hautfarbe überhaupt kein Thema ist. Und es ist unheimlich wichtig für alle anderen zu sehen, dass es auf die Hautfarbe nicht ankommt. Da musste ich gerade bei Gravity auch dran denken. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Ich hoffe, das passt so wie ich mir das jetzt gerade zurechtlege. Also, wenn das nicht so sein sollte, kommentiert gerne, vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt uns, wenn da irgendwas nicht passt. Wir sind für Kritik immer offen. Also, bei dem Film Gravity ist es eine Frau, die da überleben muss, die einen Weg zurückfinden muss. Aber das ist jetzt spezifisch nichts Geschlechterrollenspezifisches. So. Du darfst mir auch widersprechen, wenn ich da was falsch sage.
Also dieser Aspekt ist nicht geschlechtsspezifisch, dass ein Astronaut versucht, zurück zur Erde zu kommen. Ich glaube aber, so wie der Film gestrickt ist, würde es nicht ohne eine Frau gehen. Denn man hat hier zwei hauptsächliche Charaktere, die gegeneinander stehen. Und zwar die Astronautin, die keine Vollblut-Astronautin ist, sondern eine Spezialistin, die nur mitgeflogen ist, um etwas Bestimmtes, das sie entworfen hat, zu reparieren und viele andere Dinge nicht so gut kennt und kann. Und den überlegenen Veteran-Astronauten, gespielt von George Clooney, der immer Herr der Lage ist und alles weiß und immer noch eine Idee hat und nie die Hoffnung verliert. Aber sie, die Astronautin, häufig an sich zweifelt, emotional ist, ja, irgendwie hilflos wirkt an manchen Stellen. Diese Hilflosigkeit überwindet sie mit ihrem unbändigen Überlebenswillen bis hin zu, dass sie schon an dem Punkt ist, ja, das Sterben geschehen zu lassen, sich ihrer Lage hinzugeben, aber im letzten Moment dann eben doch noch sich aufzuraffen und durchzukämpfen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, hätte man das mit einem Mann gemacht, der irgendwie, ich will wieder keinem auf den Schlips treten, aber der soft ist, der hilflos ist, der emotional ist. Weil wir diese Dinge dann doch irgendwie mit Weiblichkeit assoziieren und das vielleicht auch nicht ganz so weit hergeholt ist.
Das ist auf jeden Fall eine gute Aufgabe für unsere Zuhörer. Schaut euch den Film an und überlegt mal, hätte das auch mit einem Mann funktioniert.
Und geht nicht mit uns zu hart ins Gericht. Mit unserem Urteil.
Die Astronauten, sondern Hobby-Filmkritiker. Das heißt, wir können auch nicht jeden Film 50 Mal gesehen haben. Und deswegen wird interessant auf jeden Fall.
Also gerade wenn ihr Kritik an uns habt oder keine oder Dinge anders seht, dann wollt ihr ja mit uns in Kontakt treten. Wie macht man das bei Podcasts? Das ist nicht so leicht. Aber wir haben jetzt eine immer aktiver werdende Instagram-Präsenz. Also fühlt euch aufgefordert, schreibt uns, kommentiert unsere Posts, macht, was man bei Instagram so macht.
Liken.
Liken, genau. Abonnieren von mir aus.
Folgen.
Folgen, genau. Und das gibt uns die Möglichkeit, auch mit euch in Kontakt zu treten, denn so ein Podcast ist dann doch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unidirektional.
Eine Einbahnstraße.
Wir können zwar miteinander sprechen, aber eigentlich nicht mit dem Adressaten, mit euch. Von daher fühlt euch eingeladen.
Und mit dieser Einladung sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch für die Zeit gut unterhalten, haben ein paar Anregungen geliefert, ein paar Filmtipps gegeben.
Wir hoffen, euch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Das ist dann auch unser Staffelfinale und bis dahin bleibt uns gewogen. Macht's gut.
Bis dann.